Oh, das ging aber schnell. Wuff, hier ist das Medienmagazin von Radio 1 und das ist hier Florian Haller, er ist Hauptgeschäftsführer von Serviceplan München.
Soziale Netzwerke sind also kein Hype, sind keine Übergangserscheinung, sondern ein langfristiger Trend, auf den wir uns alle einstellen müssen.
Ja, Social Networks sind ein langfristiger Trend. Auf den 25. Medientagen München sagte er das, der Werbemanager, die Mittwoch bis Freitag unter dem Motto Mobile Local Social in der bayerischen Landeshauptstadt stattfand. Allerdings, wer mobil sein musste oder wollte, musste 30 Euro pro Tag fürs WLAN opfern. Die Mobilfunkwellen drangen zumeist nicht hinein in die Seele. Social war also kaum möglich, twittern und Facebook down, aber local war es dann auf jeden Fall, deshalb war ich ja da. Aber dazu gleich mehr. Außerdem noch zum 25. Mal beginnt heute in Berlin der Prix Europa. Das Beste aus der europäischen Programmware ringt um den Prix Europa. Und das natürlich alles wie immer.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Look back in silence.
Zum 25. Mal also die Medientage München in der bayerischen Landeshauptstadt. Sehr oft ein Medienkongress, an dem man sich orientieren konnte. Es wurden teilweise in der vergangenen Zeit wegweisende Keynotes gehalten. Erinnern wir uns nur an die letzte von Matthias Döpfner, dem Springer-Vorstandschef, als er den Winnetou gab. Das kann man alles nochmal nachhören, wenn Sie Medienmagazin und Winnetou eingeben, glaube ich, in der Suchmaschine Ihrer Wahl kann man das finden. Aber richten wir den Blick in die Gegenwart beziehungsweise in die Zukunft. Und da war es dann eher nicht so mit Mobile Local Social, nicht weil man da kein WLAN so richtig hatte oder nur ein sehr teures, sondern weil die Unterzeile hieß Dreiklang der vernetzten Gesellschaft. Das war eher ein Missklang, weil es wieder darum ging, die Schlachten der alten Zeit zu schlagen. Aber hören Sie selbst. Zu Beginn hören wir Ulrich Wilhelm. Er ist ehemaliger Regierungssprecher, aber mittlerweile ja der Intendant des Bayerischen Rundfunks. Und Jürgen Dütz, er ist der Präsident des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien, VPRT. Und dieser kleine Ausschnitt soll so ein bisschen exemplarisch dafür stehen, wie es ja losging beim Medienkongress in München. Und anschließend hören Sie noch ein Interview mit Markus Schächter, dem Intendanten des Zweiten Deutschen Fernsehens.
Demokratie beruht ja darauf, das ist eine Binsenerkenntnis, dass eine große Zahl von Menschen eine gute Basisinformation braucht von den Dingen, die jeweils täglich zu entscheiden und zu beurteilen sind. Also eine gute Grundausstattung mit Informationen über alles Geschehen im Bereich der Politik, der Wirtschaft, der Finanzmärkte, der Wissenschaft, der Kultur. Und wenn Sie sich dann die Frage betrachten, auf welchen Instanzen und Institutionen ruht denn diese Grundausstattung der Bevölkerung, dann werden Sie nicht umhin können, zuzugestehen, dass die Öffentlich-Rechtlichen dafür eine ganz zentrale Aufgabe haben, angestammt seit vielen Jahren, die auch vom Bundesverfassungsgericht aus gutem Grund ja in Jahrzehnten immer wieder unterstützt worden ist. Ich erinnere zum Beispiel an die Niedersachsen-Entscheidung des Jahres 1986, in der Karlsruhe ausdrücklich gesagt hat, die Defizite des privaten Rundfunks sind so lange und so weit hinzunehmen, soweit der öffentlich-rechtliche Rundfunk leistungsfähig ist in der Grundversorgung. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung, die ja immer noch Strahlkraft hat, bis in die heutigen Tage. Und natürlich liegt hier unsere wichtigste, ich möchte auch sagen unsere vornehmste Aufgabe, diese Meinungsbildung der Bevölkerung gemeinsam mit den Zeitungen immer wieder darzustellen. Auch die privaten Sender leisten hier einen Beitrag, der anzuerkennen ist, das will ich überhaupt nicht verhehlen. Aber im Volumen dessen, was da gemacht wird, wenn Sie sich ansehen, die Bilanzen, wie viele Minuten Nachrichtensendungen am Tag gibt es, wie viele Wirtschaftsmagazine gibt es, wie viele Magazine mit Auslandsberichterstattung gibt es, wie ist das Korrespondentennetz weltweit aufgestellt, dann gibt es hier eine ganz klare Dominanz der Öffentlich-Rechtlichen, das ist auch gut so. Wenn man nun unterstellt, dass die Entwicklung unserer Gesellschaft wie in allen Industriestaaten eher komplexer wird, alternde Staaten mit immer neuen ethischen Fragestellungen, die aus technischen Neuerungen herauskommen, die Wirtschaft global vernetzt wird immer komplexer, dann glaube ich, ist es vollkommen logisch, dass sie weiterhin einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen, notabene auch starke Zeitungen, starke Zeitschriften, die diese Meinungsbildung flankieren und stützen. Und deshalb denke ich, ist es am Ende ein schlechter Dienst an der Gemeinschaft, wenn man hier sehr schnell zu der Schlussfolgerung kommt, wir dünnen das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen aus.
Herr Wilhelm, Sie werden Ihrem Ruf gerecht. Sie sagen alles viel geschickter, als es viele Ihrer Kollegen tun. Aber die kleinen Einschübe machen dann schon deutlich, dass es spannend wird mit Ihnen. Dass die Öffentlich-Rechtlichen hier in den Topf greifen wollen, über Gebühr hinaus, liegt ja auch darin, dass nicht ganz klar ist, was Sie dürfen. Und sehr geehrter Herr Staatsminister, wenn Sie jetzt schon hier anbieten, weitere Expansion wie ein Jugendkanal, Herr Schächter stimmt keiner Expansion mehr zu, obwohl er sie liebt wie nichts mehr, wenn nicht ZDF vorne dran steht. Die ARD hat erklärt, sie will keinen Jugendkanal. Und dann kommen Sie hierher und sagen, ohne Not, wenn ihr noch einen wollt, lasst uns drüber reden. So funktioniert dieses System nicht. Sie müssen klar sagen, wenn Sie auf der einen Seite sagen, es soll gespart werden, wie das dann sein soll, wenn auf der anderen Seite neue Kanäle dazukommen wollen. Und außerdem, was soll diese Jugendaffinität? Also bei der ARD wird man wahrscheinlich die Korken haben knallen lassen, als vor wenigen Tagen die FAZ meldete, unter uns Deutschen leben heute schon mehr als 8 Millionen, die mindestens 100 Jahre alt werden. Da ist doch die Stammkundschaft gesichert. Also
tja, mit diesen Pointen ging ich dann zum ZDF-Intendanten Marco Schächter und fragte ihn, wie er es so findet, dass die alten Schlachten immer wieder neu auf diesem Podium geschlagen werden.
Also das ist der Punkt, der mich irritiert. Wir haben wirklich jetzt gravierende Themen vor uns. Ich glaube, mit dem 30. April nächsten Jahres wird ein Datum gesetzt für die zweite digitale Phase, also für Konvergenz 2. Und dort geht es nochmal richtig entscheidend zur Sache, auch existenziell zur Sache, kriegen wir Geschäftsmodelle für die, die Inhalte machen. Und da ist es mir zu viel, wenn man die alten Schlachten aus den Schützengräben von Werder nochmal in der Weise wiederholen, dass jeder versucht, eine Pointe zu formulieren, um aus seinem Lager einen Beifall zu bekommen. Deshalb sitzen nicht hochbezahlte Leute, die was anderes im Kopf haben sollten, als den schnellen Beifall von zufällig zusammengesetzten Gruppen. Da steht auch zu viel auf der Tagesordnung der nächsten Zeit. Deshalb hatte ich auch im Vorgespräch mit einigen gesagt, lasst uns gucken, mal diesmal ausprobieren, ob wir nicht mehr Gemeinsamkeiten haben als die immer wieder und zum 22. Mal ausgetragenen Scharmützel, die dazu führen, dass man sie am nächsten Tag vergessen hat, sodass sie ein Jahr später wieder in voller Blüte erneut kommen, weil man vergessen hat, dass man sie schon mal diskutiert hat.
Wo sehen Sie denn die Gemeinsamkeiten mit den kommerziellen Unternehmen? Ist das das tatsächlich, was hier als Bulldozerbild umhergeht, also dass hier große, mächtige Player den Markt niederwalzen und wir, die hier, sagen wir mal, die konventionellen Medien bisher gewöhnt waren, demnächst regiert werden, nein, fernsehtechnisch aus den USA?
Alles nicht so dramatisch, so wie die Totenglöcklein, die übrigens hier auch vor 10 Jahren geschwungen wurden für das Fernsehen, das Internet alles wegwälzt. Wir haben ja heute wieder zu sehen, dass Fernsehen noch nie so viel gesehen wurde, so viel genutzt wurde wie jetzt, wo die Blüte des Internets im Moment ansteht. Nein, es ist deutlich weniger dramatisch, aber es gibt Themen, wo man sich jetzt vorbereiten muss, Antworten zu finden, und das sind in der Regel gemeinsame Antworten, damit die Medienpolitik dadurch, dass wir gemeinsam auftreten, merkt, hier ist was zu regulieren. An erster Stelle nenne ich immer wieder, weil unsere Kreativwirtschaft darauf beruft, ein Urheberrecht, das keine Verbotsschilder aufbaut, sondern legale Nutzungskonzepte bei bezahlbaren Preisen ermöglicht. Also hier der Versuch, das Desaster, was die Musikindustrie im Netz erlebt hat, zu vermeiden. Der zweite Punkt, über den wir jetzt sprechen müssen, Netzwerkneutralität. Könnte es sein, dass die Netzwerkbesitzer Inhalte, die sie nicht so mögen, schlechter behandeln als die sie selbst vielleicht in ihrem Geschäftsmodell vorne haben? Dritter Punkt, diskriminierungsfreier Zugang zu den Plattformen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das hängt mit Google und den Suchmaschinen zusammen, aber auch mit vielen weiteren Dingen. Und der vierte Punkt ist die Vorbereitung des Hybridfernsehens, also das Fernsehen, von dem ich glaube, dass die nächste Station ist, das deutlich macht, dass Fernsehen der Zukunft sich doch formal und technisch von dem unterscheidet, was wir heute noch mit einer gewissen Lässigkeit als das klassische Fernsehen bezeichnen. Das sind vier von einigen Themen, von denen ich glaube, dass sie über kurz oder lang die Medienpolitik und die Agenda der medienpolitischen Diskussion besetzt. Und darüber sollten wir, die wir zu 13 aus aller Welt hier zusammengekommen sind, um zu diskutieren, eher diskutieren als die Frage, darf ZDF neo-amerikanische Serien ausstrahlen, die von den Privaten wegen zu hoher Ambition links liegen gelassen wurden. Also Fragen dieser Art, wo es klare Antworten gibt und wo es im Prinzip bei diesen Diskussionen, bei den alten Diskussionen, bei den Diskussionen früherer Zeit nur darum geht, wer setzt im Angesicht einer eigenen Gefolgschaft die Punkte, wer macht den Applaus für sich stärker als der andere. Das sind lächerliche, kleine Spiele, die eigentlich nicht mehr in die Zeit passen.
Aber dennoch gibt es das Stichwort Gebührenlegitimität. Unter diesem Dach laufen ja auch diese Grabenkämpfe. Teilweise zu Unrecht, teilweise aber auch zu Recht, weil der Bürger natürlich ganz genau auch transparent erlebbar bekommen will, was ZDF, was ARD mit dem Geld machen. Und die Skandale um den Kinderkanal, da ist ja auch das ZDF mit dran bei der Recherche der Ursachen.
Recherche,
schon klar. Und dann gibt es eben auch zurück in die Vergangenheit, sage ich mal, Stichwort Schleichwerbung und Gummibärchen, obwohl das ZDF auch mit der Pharmaindustrie da konkrete Regelungen dann inzwischen getroffen hat. Also es gibt ja auch ein legitimes Interesse der Gesellschaft, natürlich mit dem ZDF zusammen, zu überprüfen, wo gibt es Defizite und wo muss man nachbessern. Sehen Sie, dass diese gerade aktuelle Gebührendiskussion nicht doch vielleicht insofern ungünstig läuft, weil die Champions-League-Rechte doch sehr teuer eingekauft wurden, sodass die Privaten da nicht mehr mitbieten konnten, gleichzeitig die Gebührenanmeldung bei der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die erstmal höher ausfällt, als man vermuten könnte bei einer Beitragsstabilität. Also dieses Rechenmodell versteht ja nicht jeder, ne?
Ja, weil hier natürlich auch vieles verquer zusammenläuft. Also das ZDF hat die Champions League-Rechte, die nicht irgendwo per Naturrecht den Privaten gehört, nicht teurer erkauft, sondern durch geschicktere Modelle schneller bekommen. Es war ein großer Fehler der Verhandlungspartner von Sat.1, hier auf ein etwas komplizierteres, für den Rechteinhaber nicht so akzeptables Modell zu setzen. Wir haben das nicht teurer gekriegt. Für uns sind diese Rechte sogar relativ preiswert. Es hat mit der Gebührendiskussion insoweit nichts zu tun, als wir diese Rechte querfinanziert haben auf dem Verzicht von anderen Sportarten, von denen wir glaubten, dass wir sie nicht mehr in der Weise brauchen. An erster Stelle Boxen. Was man nicht so ohne weiteres, auch aus guten Gründen, nicht in eine Öffentlichkeit bringen kann. Dennoch bin ich mit Ihnen einer Meinung, wer Gebühren bekommt, muss transparent sie verhalten. Deshalb machen wir an vier Stellen auch eine Veröffentlichung dessen, wohin das Geld geht. Wir haben einen öffentlichen Haushalt, den wir in einer Fernsehratssitzung auch öffentlich diskutieren, sodass jedermann Zugang hat zu unseren Unterlagen. Wir haben im Verwaltungsrat eine Entscheidung, die veröffentlicht wird. Wir haben anschließend eine Rechnungshofprüfung, eine Wirtschaftsprüfung und dann kommt noch die KEF. Und alle sprechen darüber, wo geben wir Geld aus. Also wir sind erstens gut geprüft, und ich sage nicht leitgeprüft, sondern gut geprüft. Aber wir könnten sicher darüber nachzudenken haben, inwieweit wir manches transparenter und das heißt offensiver darstellen. Als die Frage, gehen wir, wenn wir etwas anmelden, gleich an die Öffentlichkeit, damit es gar nicht eine falsche Diskussion gibt um die KEF? Oder müssen wir gucken, dass die Öffentlichkeit uns durch welche Indiskretion dann zu Fragen zwingt? Das sind schon kommunikationsstrategische Fragen, über die wir miteinander diskutieren. Noch einmal, alles in allem, weil wir auch der Meinung sind, wir können es gar nicht anders als so transparent wie möglich zu arbeiten. Wir lassen uns von niemandem in Transparenz überbieten und doch merken wir, dass eingefahrene Pfade möglicherweise dazu führen und gute Gründe, dass wir bestimmte Überlegungen nicht in aller Öffentlichkeit diskutieren.
Eine Transparenzfrage ganz anderer Art. Sie ist wichtig, aber nicht so dramatisch wie die Gebührentransparenz, aber dennoch von hohem Interesse. Wer wird Wetten, dass moderieren?
Wir haben immer gesagt, das geben wir bekannt, am 3. Dezember. Wir wissen, wer das wird und wir werden die Freude haben, das gut zu kommunizieren.
Markus Schächter, ZDF-Intendant am Rande der 25. Medientage München. Gleich mehr von diesen Medientagen hier auf Radio 1.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. baby, now you do.
Und dann will ich jetzt nochmal für Sie das Bulldozer-Bild nachreichen. Florian Haller, den hatten Sie am Anfang der Sendung schon gehört, machte während des Scharmützels, während des Podiums der Elefantenrunde darauf aufmerksam, wo möglicherweise der eigentliche Feind lauert.
Mir kommt die Diskussion manchmal bisweilen hier ehrlich gesagt vor im Raum, wie so zwei Mädchen, die sich streiten auf dem Spielplatz um die Lieblingspuppe und im Hintergrund kommt ein großer Bulldozer. Und den sehen die gar nicht. Ne? Und der Bulldozer heißt, da kann man sagen, was man will, Google, der heißt Facebook, der heißt you name it, noch andere Plattformen.
Ja, und er heißt natürlich auch Dr. Stefan Trehase. Er ist nämlich von Google Deutschland, aber auch von Google Österreich und Google Schweiz. Und er saß eine Stunde lang auf dem Podium, durfte nichts sagen, aber dann brach endlich die Diskussion auf zum großen Dreiklang der vernetzten Gesellschaft. Und ich fragte ihn, was denn für Google eigentlich der Schwerpunkt sei, Mobile, Local oder Social?
Ich glaube, zwischen diesen drei Begriffen, Local, Mobile und Social, kann man gar keine Trennung in Wirklichkeit mehr ziehen. Wir sehen so viele Verbindungen zwischen diesen Themen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sehen, dass am Desktop 20% aller Suchanfragen in etwa einen lokalen Bezug haben. Auf dem Mobiltelefon sind das 40% aller Suchanfragen, die zum Beispiel einen Städtenamen beinhalten. Das heißt, mobil und lokal sind ganz logische Elemente. Auch mobil und sozial sind ganz logische Elemente. Das Mobiltelefon ist, wie wir das oft sagen, the most personal device ever. Und das zu verbinden, das ist zum Beispiel ein Bestandteil dessen, was wir bei Android weiterentwickeln oder was wir bei Google Plus weiterentwickeln. Und wir glauben, dass das sehr, sehr gut zusammenpasst.
Aber es gibt auch Forschungsabteilungen, die sich mit dem ferngesteuerten Auto beschäftigen oder mit dem sich selbst lenkenden Auto. Gibt es nicht vielleicht doch einen Schwerpunkt, dass Sie sagen, also Android ist uns wichtiger als der Ausbau meinetwegen von Google Plus? Oder muss man sich das tatsächlich wirklich von der Manpower her so vorstellen, dass breitflächig geforscht wird?
Also wenn Sie sich die Ressourcenaufteilung und den Ressourceneinsatz bei Google anschauen, dann haben wir so ein 70-20-30 Prinzip. 70% unserer Engineering-Ressourcen investieren wir in unsere Kernprodukte, das ist zum Beispiel Search oder YouTube oder ähnliches. 20% unserer Entwicklungsleistungen investieren wir in neue Produktthemen. Da wäre jetzt zum Beispiel Google Plus drin, ein Produkt, das wir erst vor 3-4 Monaten auf den Markt gebracht haben und das jetzt gerade so in dem Stadium ist, wo wir feststellen, was mag der User, was mag der User nicht. Und 10% unserer Ressourcen investieren wir in ganz neue Themen, wie zum Beispiel das selbstfahrende Auto, das aber in Wirklichkeit auch sehr nah an unserem Kernprodukt dran ist, weil es geht darum, zum Beispiel geografische Daten sehr schnell zu verarbeiten und eine Entscheidungsunterstützung für den User anzubieten. Also am Ende passt das schon alles zusammen. Am Ende haben wir eine sehr klare Aufteilung, wo wir unsere Ressourcen investieren. Aber wir sagen bewusst auch, dass wir in Themen hineingehen wollen, über die vielleicht bisher noch niemand nachgedacht hat.
Und da kommen Sie auch regelmäßig an Grenzen, insofern, weil Sie mit Daten umgehen, die Ihnen nicht gehören, die Ihnen entweder freiwillig gegeben werden oder wo Sie glauben, das wäre sozusagen öffentlich. Da gibt es dann Streit mit den Verlegern oder mit Fernsehanbietern und auch mit Privatnutzern, die sagen, das sind aber meine Daten, ich will die gar nicht rausrücken. Wie lösen Sie das Problem in Deutschland?
Ja, ich kann Ihnen dafür ein sehr schönes Beispiel geben. Das war Google Street View, ein Produkt, das sehr, sehr intensiv diskutiert worden ist, auch zu Recht sehr intensiv diskutiert worden ist. Und wir haben uns ja auch ganz proaktiv auf diese Diskussion eingelassen. Es gab Presseberichte und angebliche Umfragen, dass mehr als 50% aller User ihr Haus in Street View löschen wollen. Als wir dann das Produkt in Deutschland gelauncht haben, haben knapp 3% der Leute ihr Haus in Google Street View blurren lassen. Im selben Atemzug ist die Nutzung von Google Maps, wo Street View ein Teil davon ist, an diesem Tag um 300% gestiegen. Das heißt, wir nehmen natürlich lokale Datenschutzbestimmungen sehr, sehr ernst. Wir haben auch unser Entwicklungszentrum zum Beispiel für Datenschutzanwendungen ganz bewusst nach Deutschland verlegt, um diesem hohen Standard zu entsprechen. Auf der anderen Seite glauben wir aber immer, dass die Daten dem User gehören und er darüber entscheiden soll, und das bilden wir in unseren Produkten ab.
So, Google TV, weil Sie sagten, das wäre ein unglücklich gewählter Begriff.
Google TV ist ein Stück Software, das quasi ein Betriebssystem für Setup-Boxen ist. Nochmal, der Name ist vielleicht nicht optimal, weil wir sind kein Fernsehanbieter, wir werden kein Content-Anbieter, wir erstellen nicht selber Inhalte und wir vermarkten diese Inhalte nicht selber. Was Google TV macht, ist, das Internet in seiner kompletten Bandbreite von Suche, Reisebuchungen, Mietwagen, Auto, Fernsehinhalten, soziale Netzwerke auf den Fernseher zu bringen. Und damit glauben wir, dass die Interaktion auch mit Fernsehinhalten noch intensiver wird. Wir sehen zum Beispiel ganz häufig, dass während dem Fernsehkonsum gegoogelt wird. Ja, also die Leute versuchen durch Google klüger zu sein als die Millionenshow. Hosts. Und das geht in Zukunft vielleicht noch komfortabler, wenn man das auf dem Fernseher machen kann. Und das soll Google TV ermöglichen.
Dr. Stefan Tweraser von Google Deutschland, Österreich und der Schweiz und gleich mehr zu den Medientagen München, wie es den Printkollegen geht.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und den 25. Medientagen in München, ich hatte es angedeutet, gucken wir hinein in das Printgefäß. Der Printgipfel hieß zum ersten Mal Publisher-Gipfel und damit ist ganz klar, dass es also nicht nur um Gedrucktes geht. Und das wird auch deutlich, letzte Woche hatte ich ihn eingespielt, kurz nach der Gerichtsentscheidung am Landgericht Köln, als es um die Tagesschau-App ging, wie Verleger denken, wie die ARD denkt und dass man jetzt wieder ins Gespräch kommen muss. Und ich hatte angedeutet, vielleicht spricht man ja schon bei den Medientagen München miteinander, hat man in dieser Form so nicht getan, wie mir zumindest Helmut Heinen bestätigte. Er ist Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger.
Ich glaube, dass Signale, die wir von der ARD erhalten, die dahin gehen, es sei ja noch nicht in Stein gemeißelt, wie auf Dauer der Textanteil und die Gewichtung des Textes in den Internetangeboten der Öffentlich-Rechtlichen aussehen müssten. Solche Signale nehmen wir sehr, sehr gerne auf. Und Frau Pieler hat natürlich auch vollkommen recht, wenn sie sagt, nicht alles, was Text enthält, ist presseähnlich. Aber dass es etwas Presseähnliches gibt und dass die Ministerpräsidenten das nicht den Öffentlich-Rechtlichen komplett öffnen wollten, das ist für mich auch zweifelsfrei.
Nun muss es ja irgendwie praktisch gemacht werden. Also es werden wahrscheinlich dann doch irgendwie Wörter gezählt werden müssen. Hier ist die App gelobt worden bei den Medientagen in München vom Bayerischen Rundfunk, der Rundschau. Das ist ja auch eine Nachrichtensendung. Kann es auch so sein, dass man sagt, also wenn ihr euch daran orientiert, das ist so eine Referenz? Oder wie funktioniert sowas praktisch? Also weil Sie ja auch nicht vorgeben wollen, nach 60 Zeichen ist Schluss, das wäre ja auch albern. Aber irgendwie muss es ja dann doch pragmatisch gelöst werden, das Problem.
Ja, aber ich glaube in der Tat, pragmatisch ist hier das Schlüsselwort. Es wird nicht möglich sein, zahlenmäßige Vorgaben zu geben, sondern man wird sich über eine Ausrichtung vielleicht verständigen können. Es geht ja sozusagen um das Funktionale. Es geht eben schon aus unserer Sicht darum, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht das Angebot einer elektronischen Zeitung mit abdecken. Und wenn sie das nicht wollen, dann sollte es unter vernünftigen Menschen möglich sein, das auch zu konkretisieren, aber ich sehe da nicht unbedingt die Notwendigkeit, Zahlen in irgendeiner Form, Anzahl von Textbeiträgen oder Erweiterungen zu machen. Es gibt auch immer besondere Ereignislagen, in denen man von so etwas sicherlich immer Abstand nehmen müsste. Also es kommt eigentlich darauf an, wo der Fokus liegt, wo die Zielsetzung liegt. Und nach unserem Dafürhalten können die Angebote der Öffentlich-Rechtlichen sich natürlich nur vom Rundfunk aus entwickeln. Das heißt, insbesondere vom Bewegtbild her, solange das im Mittelpunkt steht und der Text dienenden Charakter hat, werden wir wohl kaum Probleme zwingend haben müssen.
Nun ist der nächste Gerichtstermin 2012. Wird es den noch benötigen? Haben Sie Signale von den betroffenen Verlagen, die auch geklagt haben?
Ja, also ich denke, dieses Gerichtsverfahren sollte weiterlaufen, um einfach Klarheit zu kriegen, um auch den Ministerpräsidenten Vorlagen zu geben, wenn sie sich denn irgendwann wieder einmal mit dem Thema befassen. Aber man darf ja diese Klage nicht gleichsetzen mit einem Feldzug gegen ARD und ZDF, hier in diesem Fall jetzt gegen die Tagesschau-App. Wir haben ja nicht das Ziel, die Anstalten aufzulösen, sondern wir haben ja ein sehr, sehr begrenztes Thema, das wir mit der Klage verfolgen. Das ist einfach die Frage des Umfangs der Textangebote. Und wenn die dann auch einmal gerichtlich möglicherweise nach vielen Instanzen und vielen, vielen Monaten einmal zu einem greifbaren Ergebnis kämen, würde das nicht die Welt umwälzen und würde auch nicht die Strukturen der ARD umwälzen. Also ich glaube, die ARD sollte da auch ein Stück weit gelassen diesen Prozess weiterverfolgen und auch aus den rechtlichen Analysen des Gerichtes lernen, der Gerichte, wenn es denn weitergeht. Und das soll uns überhaupt nicht davon abhalten, einen Modus Vivendi zu finden, um jetzt für die nächste Zeit vernünftig miteinander arbeiten zu können. Die Dinge verändern sich rein technologisch eh so schnell, dass wir in wenigen Jahren sowieso wieder neu justieren müssen.
Stichwort HTML5. Ich bedanke mich für das Interview.
Gerne.
Ja, und damit bleibt auch Stoff genug für eine Fortsetzung dieses Themas. Aber noch ein Blick in die Richtung der WAZ Mediengruppe. Die WAZ relauncht ihr Westen.de-Portal. Das ist vielleicht erstmal nicht so sensationell, aber was das im Klartext heißt, Westen.de als Marke verschwindet. Und das erklärte mir Ulrich Reitz. Er ist WAZ-Chefredakteur und Chefredakteur des Content Desk bei der WAZ.
Als wir gestartet sind, gab es, wie man so schön sagt, keine Alternative. Dazu den Auftritt von vier Zeitungstiteln in einem neuen Portal zu bündeln. Stellen Sie sich vor, wir hätten damals watz.de gemacht und dann wären wir mit watz.de in Hagen, dem Verbreitungsgebiet der Westfalenpost, angetreten. Das ging nicht. Uns haben damals die Techniker gesagt, dass es unmöglich sein würde, aus einer Redaktion heraus vier Titel, die watz.de, wp.de, nrz.de und wr.de sei, die zu machen. Deswegen blieb damals nichts anderes übrig. Wir haben dann den Westen 4 Jahre lang entwickelt. Das hat sich sehr gut entwickelt. Wir haben die historisch höchsten Reichweiten heute. Wir haben 2 Millionen Reichweite, so viel wie bei den Printtiteln auch. Wir haben 10 Millionen Visits. Also man kann ja nun wirklich nicht sagen, dass das kein Erfolg wäre. Nur, wenn man jetzt an die App-Entwicklung denkt und an die nächsten Schritte, die man machen muss, und wenn man überlegt, wie kann man noch wachsen in Zukunft, dann denke ich, dass jetzt der Schritt konsequent ist und zu sagen, wir nehmen unsere starken Zeitungsmarken und transportieren die ins Online-Geschäft. Das machen ja auch andere wie Bild.de, die erfolgreichsten am deutschen Markt. Und diesen Weg werden wir konsequent gehen. Nicht nächste Woche, da beginnt der Relaunch mit einer thematischen Fokussierung. Wir werden diesen Relaunch um die Jahreswende herum installieren. Sie wissen, online ist immer auch sehr stark abhängig von den technischen Möglichkeiten. Aber das ist der Plan.
Da haben Sie mit der ARD zusammen kooperiert. Das war sehr symbolisch. Man sah also diese Bilder mit Monika Piel, der WDR-Intendantin, weil das ja natürlich im Bundesland NRW sozusagen beheimatet ist und auch logisch angesiedelt wurde. Nun gab es spätestens seit dem Treffen der Jahreskonferenz Netzwerk Recherche Hinweise darauf, dass das nicht so optimal lief mit dem Bewegtbildangebot. Wie wird es zukünftig gehandhabt werden?
Also wir haben von unserer Seite aus, von WAZ-Seite, haben wir das immer pragmatisch und nicht ideologisch betrieben. Einige haben uns ja dafür gerüffelt. Wie könne es denn sein, dass ein Verlag mit einem öffentlich-rechtlichen Medienhaus zusammenarbeite? Und umgekehrt, Frau Piel musste sich da auch einiges gefallen lassen. Wir haben eine gemeinsame Zielgruppe. Das sind die an Public Affairs interessierten Menschen. Deswegen haben wir auch ein gemeinsames Vorgehen. Wir sind sowohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk wie regionale Tageszeitungen sind seriös. Und da haben wir gesagt, wir probieren mal eine Zusammenarbeit. Wir haben im Tagesgeschäft dann festgestellt, dass die Videos, die wir vom WDR bekommen haben, dass die nicht so gelaufen sind. So, das hatte Gründe, die in der Aktualität liegen und in der Lokalität. In unserem regionalen Tageszeitungsgeschäft laufen nun mal lokale Videos, die ajour sind, die schnell sind. Das sind die Dinge, die laufen. So, und insofern ist diese Geschichte Stück für Stück zurückgegangen. Das ist das, was wir festgestellt haben. Also in keiner Weise eine ideologische Entscheidung. Das, was uns verbindet, verbindet uns nach wie vor.
Nun könnte man fast denken, der Feind sitzt im eigenen Gewerbe. Der Springer-Konzern wollte die WAZ-Gruppe kaufen, sogar vollständig, las man. Wie haben Sie darauf reagiert als WAZ-Chefredakteur?
Ich habe drüber geschrieben. Also ich habe drüber geschrieben und ich habe journalistisch drüber geschrieben. Ich habe mich eines Kommentars enthalten, als Einzelperson, nicht in Anspruch nehmen als Chefredakteur oder als Verlag. Als Einzelperson habe ich da eine Meinung zu. Ich glaube, dass das ein vergleichsweise amerikanischer, vergleichsweise aggressiver Schachzug ist, von Springer bei uns in der WAZ mitzumischen. Ich glaube, aus Gründen der Verträge, die wir untereinander haben in unserem Haus, dass das nicht zum Zuge kommen wird. Dahinter verbirgt sich aus meiner Sicht der Versuch, die Preise zu treiben. Ich glaube nicht, dass das gelingen wird, weil wie kommt man an einen Preis für ein Unternehmen? Natürlich ist das ein komplizierter Prozess gewesen, das ist über Wirtschaftsprüfer gelaufen, die das Unternehmen taxiert haben. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, wie wir selber in der eigenen Einschätzung auch. Nämlich, dass dieses Unternehmen ungefähr 1 Milliarde wert ist. So, mehr oder weniger freischwebend kommt jetzt der Vorstandschef von Springer zu dem Ergebnis, es seien 1,6 oder 1,8 Milliarden wert. Ich glaube, dass unser Wert der belastbare ist. Deswegen glaube ich auch, dass am Ende des Tages der Testamentsvollstrecker der Brost-Seite, Peter Heinemann, unterschreiben wird. Im Übrigen auch im Interesse der Kinder unterschreiben wird.
Wie haben die Leser reagiert?
Die Leser haben vergleichsweise für mich überraschend aufgebracht reagiert. In den Foren war eine Menge los bei uns und die Befürchtung war, dass die WAZ so würde wie die Bild-Zeitung. Das wäre übrigens für mich der Punkt, der am abwegigsten ist, weil über Jahrzehnte hinweg hat ja Springer erfolgreiche Regionalzeitungen sehr seriös betrieben. Aber das war die Angst der Leser und die muss ich zur Kenntnis nehmen.
Ulrich Reitz, er ist der WAZ-Chefredakteur auf den Medientagen München. Noch eine 25 ist in dieser Woche aktuell und zwar in wenigen Minuten öffnet der Prix Europa. Der Prix Europa, das ist, das hatte ich eingangs gesagt, eine Art Werkstatt, wo Medienproduktionen aus europäischen Medienhäusern eingereicht werden und sie ringen eine Woche lang um den begehrten Prix Europa und das nun schon 25 Jahre. Und das ist immer so, bei Medienfestivals, die einen mögen so etwas, die anderen nicht. Die einen haben einen roten Teppich, die anderen arbeiten eher und verteilen sich dann intern mehr so die Preise. Aber so ganz einfach war es 25 Jahre lang nicht, diesen Prix Europa zumindest in der Medienöffentlichkeit zu präsentieren. Dazu umso erfolgreicher natürlich die internen Absprachen und Workshops. Und ich fragte die Leiterin des Prix Europa, Susanne Hoffmann, vorab, ob sie meinem Eindruck folgen würde, dass sich der Prix Europa nun wirklich nicht im Selbstlauf durchgesetzt hat.
Ich würde das sagen, das waren unglaublich spannende 25 Jahre, aber das war immer schwierig. Das ist auch heute schwierig, das wird auch immer so bleiben. Vielleicht habe ich es mir deshalb auch ausgesucht. Das ist nun mal so, wir leben ja in einer Gesellschaft, die ist ganz stark regional, lokal oder national geprägt. Und wenn wir jetzt, ich brauche nur sagen, Eurokrise, also wie weit ist mit Europa inzwischen gekommen und das mit der Solidarität, wissen wir, das ist alles noch sehr im Wachsen. Da ist inzwischen sehr viel passiert, aber gerade im Mediensektor, also in der täglichen Konkurrenz ums Publikum, das funktioniert national, das passiert erst ganz langsam. Und da ist natürlich die Unterstützung von einem Rundfunkanstalt oder Fernsehsender zu sagen, wir unterstützen etwas Europäisches. Da muss man schon eine Nummer größer denken, als man so im täglichen Berufsleben denkt, wo man nur guckt, was passiert in meinem Sendegebiet. Wir sind aber Europa ohne Grenzen. Und insofern laufen wir immer einen Schritt vor der Entwicklung her. Mache ich aber gerne.
Warum haben Sie es ausgeschlagen, wenn es die Idee je gab? Aber wenn man so andere Festivals oder Preisverleihungen sieht, ist das Erfolgsrezept, man hat eine Boulevardzeitung im Hintergrund und eine Showtreppe. Warum haben Sie darauf verzichtet, auf diesen äußeren Glamour?
Das gibt's ja. Brauchen wir ja nicht auch zu machen. Mich reizt was anderes. Ich finde es auch wichtig. Uns ging es immer, und das kann ich nur von morgens bis abends wiederholen, uns geht es um Programm und uns geht es um die Macher und nicht um Stars. Und jeder, der in den Medien arbeitet, weiß, hinter jedem Programm, ob Radio, Fernsehen, Online, stehen ganz viele Menschen. Das ist ein Handwerk. Das interessiert mich. Mich interessieren Leute, die ihr Leben, ihr Berufsleben dem widmen. Denen bieten wir eine Plattform, denen helfen wir zum Vernetzen. Die lernen hier voneinander. Das reizt mich. Stars ist auch prima, machen andere. Treppchen, wunderbar. Haben wir alles, wir nicht.
Was haben Sie denn diesmal im Jahr 2011? Was kann man so als Ernte bezeichnen? Wohin geht der Trend der europäischen Medienkultur, der Macherkultur, der Ästhetik? Gibt es wieder ein Generalthema, was sich schnell in einfachen Sätzen erklären lässt? Oder ist das alles partikular und lässt sich gar nicht unter einer Formel vereinigen, außer unter dem Dach des Prix Europa?
Also, es gibt nicht das Thema, es gibt auch nicht zwei oder drei Themen. Wenn wir sagen, wir haben drei Medien, wir haben ein Jahr Medienproduktion über das, was in einem Jahr passiert ist. Überlegen Sie, was haben Sie im letzten Jahr für Themen abgehandelt? Da kann man nicht sagen, okay, es geht um Tierschutz, um Wirtschaft und irgendwie globale Erwärmung. Das ist viel mehr. Was wir aber feststellen können, ist, dass es gibt schon einen Trend. Da muss man genau hinhören. Das merkt man auch, wenn man jetzt Zusatzveranstaltungen baut, wenn man mit Journalisten spricht. Ich sage mal ganz vorsichtig, es gibt ein Ende der Verunsicherung. Diese, alles was jetzt neue Medien, Social Media, all diese Entwicklung, wo jeder, ganz egal an welcher Stelle er in den Medien ist, einfach verunsichert war, weil es ging so schnell. Jeder hat auch immer das Gefühl, verstehe ich das überhaupt? Ist da nicht schon wieder was Neues? Und wenn Sie in dem Beruf sind, ist das ja unglaublich schwierig. Sie müssen Ihr Ding weitermachen und gleichzeitig sich eigentlich nachts immer noch fortbilden und verstehen, was kommt denn nun? Und jeder liebt ja auch die reißenden Überschriften und Thesen, die sagen, das ist alles ein Ende und Fernsehen gibt sowieso nicht mehr und die Reportage, ach, ist doch vorbei, wir haben ja jetzt Social Media. Und diese ganze Aufgeregtheit, die legt sich so ein bisschen, da zieht Vernunft ein, da zieht eine Perspektive ein, da richtet irgendwie sich jeder auch darauf aus, zu sagen, okay, es geht weiter und es geht in die Richtung. So ein bisschen voreilig Konkurrenzdenken und eben einfach Panikmache, das ist zu Ende. Und da sprechen die Menschen, die in den unterschiedlichen Medien arbeiten, miteinander und man sieht auch, okay, du kannst durchaus beides machen und es ist auch alles gar nicht so schlimm, wie wir mal dachten. Und es ist auch nicht das Ende der Qualität. Und gleichzeitig auch so ein, dadurch wieder so ein Aufatmen und sagen, okay, wir können die großen Sachen wieder machen. Wir müssen nicht unbedingt schneller sein als der Blogger, der Ruhe, Besinnung und ich sage mal ganz salopp, ein Ende des Nachquatschens und ein Anfang wieder des Nachfragens. Das merke ich und das gefällt mir sehr und das macht mir Hoffnung. Und jetzt sage ich nicht, die nächsten 25 Jahre sind gerettet, aber ich sage, das geht weiter, wunderbar. Und das geht überall in Europa weiter. Das ist nicht so, und das betrifft auch nicht nur ein Medium, das ist im Radio, im Hörfunk genauso wieder da. Jetzt hören wir mal auf mit diesem ganzen Verunsichern und jeder bemüht sich auch immer um die aktuellste Sprache bei dem Ganzen. Wir können auch ganz ruhig mal wieder sagen, tut mir leid, das habe ich jetzt noch nicht verstanden, aber wir bitte hier in die Richtung weiter. Ein Ende der Verunsicherung.
Ich will noch ein bisschen Ihren Optimismus dämpfen, weil die ökonomische und medienpolitische Situation in Europa ist ja nun doch nicht so toll. Also Griechenland will zum Beispiel ein Fernsehprogramm abschaffen. In Ungarn haben wir ein neues Mediengesetz. Italien kommt auch nicht aus dieser Berlusconi-Sache heraus ohne weiteres. Das sind jetzt nur drei Beispiele. In Frankreich wird diskutiert, inwieweit man Internetsperren einrichtet, also auch Leute verurteilt, die dreimal was falsch gemacht haben. In Deutschland wird darüber nachgedacht. Also es gibt ungünstige Rahmenbedingungen für Medien. Die Rundfunkgebühren-Diskussion in Deutschland ist ja auch noch nicht zu Ende. Meinen Sie nicht, dass das irgendwie, oder merkt man, dass das Einfluss hat auf die Ernte eines Jahres? Sieht man das?
Also, das sind natürlich jetzt ein ganzer Korb an Sachen. Ganz klar, Mediengesetze in Ungarn sehen wir. Wir haben in den Anfängen des Pro-Europa über einen langen Zeitraum, wir haben immer wieder ungarische Preisträger gehabt. Wir haben dieses Jahr mit Mühe und Not einen Beitrag aus Ungarn mit im Wettbewerb. Da sieht man, das ist aber nicht nur das Mediengesetz, das ist ja schon Jahre vorher passiert. Da stimmt ein Umfeld nicht mehr, da ist einfach gar kein Interesse daran an den Medien. Und wodurch auch immer, da passiert auch außerhalb der Rundfunkanstalten im Moment nichts. Ein Aspekt. Das andere ist, also es hat, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann, noch nie eine Zeit gegeben, in der in einer Gesellschaft so viele Menschen sich so rund um die Uhr mit Medien beschäftigt haben. Das hat eine Stellenfunktion und das ist ungeheuerlich. Da kann man ja nur nicht sagen, das ist besonders schwer. Ja, natürlich, es ist Umstrukturierung, es ist weniger Geld für Dinge da. Da geht mal neue Wege, aber Sie kennen doch sicherlich auch unendlich viel mehr Menschen heute, auch junge Menschen, die in irgendeiner Weise in den Medien arbeiten, als wir das noch so von unseren Eltern hörten. Bei mir ist das nun sicherlich länger her als bei Ihnen. Also es gibt Menschen, die dafür arbeiten, sehr viele, mehr denn je. Und es verändert sich und es passiert was in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und ich denke, es gibt doch sehr, sehr viele andere Gebiete, wo Wirtschaftskrise, wo Staatskrisen einen viel heftigeren Einschnitt machen als nun gerade bei den Medien. Die Kollegen, die ihre Jobs verlieren oder sich umorientieren müssen, tun mir immer leid. Aber wir haben natürlich alle immer damit zu kämpfen, dass die Welt sich verändert. Darüber berichten wir auch. Wir sind ja über jede Krise froh, über die wir berichten können. Unsere eigene gehört natürlich auch mit dazu.
Susanne Hoffmann, Leiterin des Pre-Europas, der in 6 Minuten beginnt. Und morgen haben die Kollegen vom Fernsehen ein Special vorbereitet um 23.45 Uhr im RBB-Fernsehen, auch zur 25-jährigen Geschichte des Pre-Europa. Und damit läute ich die Beerdigung der Popsplits ein, die dann live aus der Kalkscheune nach den 19 Uhr Nachrichten kommen. Auch mit dabei dieser Titel von Keimzeit, Kling Klang. Und denken Sie daran.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüss.
Steck dir die halbe Tüte Erdnusschips in deinen zuckersüßen Mund.
Und mit diesem Klingklang von Keimzeit überschreiten wir die Grenze zum Podcast-Bonustrack. Zunächst mit dem Hinweis, dass meine Hoffnung darauf liegt, in der nächsten Medienmagazin-Ausgabe hier Ihnen Professor Dr. Carola Wille, die neue Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks, vorstellen zu können. Sie wurde am 23.10. am Sonntag im thüringischen Friedrichroda von 32 der 39 Rundfunkräten als Intendantin gewählt. Das, wie gesagt, in der Ausgabe vom 29. Oktober, außerdem auch weiter zum Prix Europa. Und jetzt als längere Aufnahme die Keynote der Medientage München, gehalten vom Werbeprofi Florian Haller.
Sehr geehrter Staatsminister Dr. Huber, sehr geehrter Herr Schneider, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, warum ausgerechnet ein Werber auf den als Keynote-Speaker auch noch ausgerechnet, auf den Medientagen. Und das immerhin schon nach 25 Jahren Medientagen in München. Das klingt so im ersten Moment mal wie Kai Diekmann beim Papst, Olli Pocher jetzt in den Tagesthemen oder Eva Herrmann im literarischen Quartett. Eine Verzweiflungstat, das Ende der Medientage, das habe ich mich offen gestanden gefragt, als Herr Kors mich angerufen hat. Freue mich aber umso mehr, das machen zu dürfen. Das Thema in diesem Jahr lautet Mobile Local Social, Dreiklang der vernetzten Gesellschaft. Ein gutes Thema, wie ich finde, denn die, wie ich es immer sage, Internetisierung unseres Lebens ist tatsächlich der gesellschaftliche Leben-Megatrend, der unser aller Leben verändert. 3 Beispiele. Es fängt mit der Liebe an. Jeder zweite Single sucht sich heute seinen Partner mittlerweile im Netz. Eins von fünf Paaren findet dort zusammen und genauso viele, das sagt man, lassen sich durch eine auf Facebook aufgedeckte Affäre, zumindest in den USA habe ich gehört, wieder scheiden. Es geht bei der Politik weiter. Die nordafrikanischen Revolutionen wären ohne die modernen Kommunikations- und Organisationsformen im Netz so schlichtweg nicht vorstellbar gewesen, bin ich der Meinung zumindest. In Ägypten haben sich 94% der Bevölkerung in großen Städten sich auf soziale Medien verlassen. 85% sind den privaten, unabhängigen Medien gefolgt und nur 40% haben noch dem Staatsfernsehen geglaubt. Und das hört bei den Medien, bei den Märkten auf. Die Musikindustrie wurde auf den Kopf gestellt. In der Buchindustrie verkauft Amazon in den USA auf 100 Bücher mittlerweile 105 E-Books und die Filmindustrie wird sich am Ende ebenfalls ganz grundlegend ändern. Daraus ergibt sich mein Thema. Wie sieht die Zukunft der Kommunikation aus, der Kommunikationsbranche? Schauen wir uns einmal die Gegenwart an. Die Bruttowerbeausgaben betrugen 2010 netto etwa 18 Milliarden Euro. Davon wurden rund 20% im Netz investiert, wenn man alles inklusive Search und Affiliate dazu zählt. Und damit wurde Radio zum ersten Mal als Mediengattung überholt. Bis 2014, vielleicht etwas optimistisch, gebe ich zu, aber doch signifikant, erwartet PricewaterhouseCoopers einen Spendinganteil von 32% im Netz. Das Netz würde damit Fernsehen überholt haben. Die Zukunft der Werbung meiner Branche liegt damit also im Netz. Und zwar mit zunehmender Geschwindigkeit. Warum? Erstens, die Reichweite des Netzes ist zwar mit 75%, in Deutschland zumindest, nahe am Sättigungsgrad, aber die Nutzungsdauer ist es eben nicht. Jüngere Menschen sind heute bereits 144 Minuten online, Tageszeitungen dagegen lesen sie noch 10 Minuten am Tag, wenn denn überhaupt. Und unter den 30-Jährigen hat die Nutzungsdauer von online mit dem vom Fernsehen bereits gleichgezogen, Tendenz steigend. Außerdem kommen immer weitere neue Endgeräte auf den Markt, die das Internet aus dem Büro in unser alltägliches Leben immer weiter hineintragen. Zuerst Notebooks, dann Smartphones und jetzt die Tablets. Wer meint, dass das Nerds als Zielgruppen hat, dass das kleine Nischen sind, der ist, liegt gewaltig daneben. Heute schon haben 40% aller besser verdienenden Zielgruppen ein Smartphone oder planen sich eins in den nächsten 2 bis 3 Monaten anzuschaffen. Und für Tablets liegt die Zahl heute schon, die gleiche Zahl, bereits bei 25%. Und der nächste große Schritt ist aus meiner Sicht das Thema Interactive TV, der das Netz ins Wohnzimmer der Menschen letztendlich hineintragen wird. Wenn das Internet also die Zukunft der Werbung ist, dann stellt sich als nächster im nächsten Schritt die Frage nach der Rolle des Internet im Kommunikationsmix. Und da spielt sich zurzeit in meiner Branche eine bisweilen, wie ich finde, bizarre Diskussion ab, ob denn das Netz eines von vielen Medien, vielleicht sogar das Lead-Medium sei und damit aber eigentlich ja gar nichts Neues wäre, weil es wäre ja einfach nur ein weiteres Medium, oder ob es einfach nur eine technische Infrastruktur auf der anderen Seite wäre. Zum ersten Standpunkt neigen vielfach die klassischen, traditionellen Agenturen. Zum zweiten Standpunkt neigen die jüngeren Digitalagenturen. Ich persönlich glaube, dass beide Unrecht haben, offen gestanden. Das Internet ist werblich gesehen weder Medium noch technische Infrastruktur. Das Internet ist die Medienplattform der Zukunft, die nicht nur auf lange Frist Spendings von über 50% in sich vereinen wird, sondern auch jahrzehntelang bewährte Kampagnenmechaniken grundsätzlich in Frage stellt. Und ich sehe da, kommt zum nächsten Schritt, 4 grundlegende Trends für Kommunikation in der Zukunft, die uns als Werber und Sie als Medien ganz maßgeblich betreffen. Erster Punkt, erster Megatrend heißt Targeting. In Zeiten des Netzes müssen wir unser Verständnis von Zielgruppen völlig verändern. Anstelle der heute immer noch so sehr üblichen soziodemografischen Beschreibungen 14 bis 49, 14 bis 59, 3000 plus oder was auch immer, werden wir in Zukunft quasi individualisierte Profile von Menschen ansprechen. Anonymisierte Profile, wohlgemerkt, deren Kontakthistorie wir aber im Zweifelsfall kennen und auf die wir dann im nächsten Schritt auch individualisierte kreative Kampagnen aussteuern können. Und das wird das Verhältnis von Medien, Agenturen und Markenartikelindustrie nachhaltig ändern. Denn in Zukunft steht nicht der abstrakte Wert der Medienmarke und die Platzierung in einem bestimmten Umfeld im Vordergrund, sondern in Zukunft steht die Performance einer Medienmarke, möglichst viele von diesen Einzelprofilen bei sich zu versammeln, im Vordergrund. Zweitens, Bewegtbild. Der Appetit der Menschen nach bewegten Bildern scheint unersättlich. Jeden Tag werden alleine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, auf YouTube 3 Milliarden Videos hochgeladen, bei einer Weltbevölkerung von 7 Milliarden. Fragt sich, was die Menschen noch so machen, ne? Der Grund ist einfach. Die Neuroforschung zeigt uns, dass die Evolution unser Gehirn eigentlich nicht für statische Anzeigen, Plakate oder klassische Banner gemacht hat. Die Savanne kannte damals keine Zeitschriften, keine Plakate und Banner kannte sie wohl auch nicht. Sie kannte nur Geschichten, die das Leben geschrieben hat. Bewegte Bilder berühren uns deswegen heute noch viel emotionaler. Sie erzählen uns Geschichten und sind damit merkfähiger als statische Bilder. Bisher, das war das Problem, war die Produktion und vor allem die technische Distribution von bewegten Bildern in der Werbung relativ teuer und deswegen wirtschaftlich begrenzt. Durch das Hochgeschwindigkeitsnetz ändert sich das dramatisch. Bewegte Bilder werden wirtschaftlich und ihr Anteil dementsprechend wächst dreistellig. In den letzten 3 Jahren dreistellige Zuwachsraten. Im letzten Jahr alleine ein Zuwachs an bewegten Bildern von 115%. Für uns als Agenturen, aber auch für Sie als Medien stellt das eine enorme Herausforderung an die Ausbildung unserer Mitarbeiter, aber auch an die technische Infrastruktur, um dem anwachsenden Bedarf Herr zu werden. Dritter Megatrend, Räumlichkeit. Viele Unternehmen mögen heute zunehmend globale Organisationen werden. Die Medien sind da auf eine gewisse Art besonders stark davon betroffen. Der Mensch bleibt aber in seinem Kern ein sehr lokales Wesen. Schauen Sie sich mal nur den durchschnittlichen Radius eines Mobilfunkgespräches an. Man würde ja meinen, dass die Menschen den ganzen Tag von morgens bis abends durch die Welt telefonieren, bis ans Ende der Welt, weil das wäre ja alles technisch möglich. Weit geirrt. Der durchschnittliche Radius eines Mobilfunkgesprächs liegt irgendwo bei 3 bis 4 Kilometer. Ne? Also der Mensch bleibt ein lokales Wesen. Trotzdem haben wir uns angewöhnt, die meisten Marken national oder gar global einheitlich zu bewerben und den Menschen und auf den Menschen in seinem Umfeld eigentlich nicht wirklich einzugehen. Hintergrund waren wiederum hohe Kosten und die begrenzte Verfügbarkeit lokaler Medien, insbesondere im Bewegtbildbereich. Die Verbreitung von mobilem Internet und die damit einhergehende Geokodierung ändert sich das grundlegend. Lokalisierung von Kampagnen und die technische Aussteuerung über mobile Endgeräte oder Digital Signage an den Point of Sale ist in Zukunft unproblematisch. Und Plattformen wie Foursquare, Layer oder auch Groupon zeigen, dass die Menschen diese lokalen Angebote mit größtem Vergnügen annehmen. In Zukunft werden also unsere Markenwelten den Menschen dort, wo er ist, umgeben. Und wir werden mit dem Wissen, wo die Menschen gerade sind, sie gezielter ansprechen und relevantere Kreationen im Raum entwickeln. Aber auch da brauchen wir Sie als Medien, die diese lokalen Inhalte und lokalen Plattformen uns zur Verfügung stellen, auf die wir letztendlich aufbauen können. Vierter Punkt habe ich Demokratisierung genannt. Vierter Megatrend, wie sich Kommunikation entwickelt. Wäre Facebook ein Land, das haben wir alle schon mal wahrscheinlich gehört, dann wäre es das drittgrößte Land der Erde, nach China und Indien. Und Lady Gaga, Justin Bieber und Britney Spears haben auf Twitter mehr Follower, als ganz Australien Einwohner hat. Und die haben doch schon ein paar Einwohner, ne? Ein sagenhafter Erfolg mit märchenhaften Wachstumsraten. Keine Frage. Und im Gegensatz zu Second Life melden sich die Menschen auf Facebook nicht nur an, sondern sie verbringen dort heute schon 15% ihrer Zeit im Netz. Tendenz stark steigend. Soziale Netzwerke sind also kein Hype, sind keine Übergangserscheinung, sondern ein langfristiger Trend, auf den wir uns alle einstellen müssen. Gar keine Frage. Aber wie gehen wir mit ihnen in der Kommunikation um? Facebook machen wir bei uns jetzt auch im Konzern, hört man so ab und an als Werber. So leicht ist es nur leider nicht. Das ist eine ausgesprochen schwierige Materie. Denn die Menschen draußen schauen sich auf Facebook kaum Werbung an, wenn man ehrlich ist. Die Klickraten eines Werbemittels auf Facebook liegt bei einem Bruchteil, zum Teil bei einem Hundertstel einer Standardplatzierung im Netz. Die Menschen sehen sich auf Facebook Dinge an, die ihnen Spaß machen. Facebook ist stellvertretend für mich, für den großen Trend, dass die Medienplattform online, von der ich vorhin erzählt habe, unsere Werbung vom Push zum Pull-Konzept macht. Der alte Deal, du schaust dir Werbung an, damit du danach den Film gucken darfst, wird obsolet. Das heißt, wenn wir überleben wollen, ist die zentrale Aufgabe für uns als Werber oder Medialeute, den Menschen Geschichten zu erzählen, die sie hören wollen oder sehen wollen. Storytelling, die Marke zum Medium werden zu lassen und dadurch eigene Reichweite aufzubauen, ist also der vierte große Megatrend der Kommunikation. Aus Copywritern und Artdirektoren werden in Zukunft Geschichtenerzähler und Regisseure. Das kann unterschiedlich aussehen. Vom eigenen Sender wie bei BMW TV, wo eine Marke wie BMW die Möglichkeit hat, komplexe Botschaften interessant und unterhaltsam zu inszenieren. Der eigenen Serie wie Horst Schlemmer für Volkswagen, über die eine Nation gelacht hat und mit der sich eine Nation unterhalten hat. Oder einer Kindersendung wie Ninjago für Lego bis hin zur Domino-Show, Konzept aus England. Oder einem Kommunikationskonzept für Coke, das den Menschen ganz emotionale Geschichten über ihre Wünsche und Kindheitsträume erzählt. Jetzt hatte ich eigentlich hier an dieser Stelle einen 2-minütigen Film, wo ich diesen Case zeigen wollte, der nicht aus unserer Agentur kommt. Wir haben hier ein kleines technisches Problem, der Film läuft nicht. Frau Schäferkort hat sich geweigert, den Film mit mir vorzutanzen. Wir konnten uns auch nicht einigen, wer der Weihnachtsmann ist. Ich erzähle nur ganz kurz die Idee, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was ich damit meine. Sie wissen alle, dass Coca-Cola den Weihnachtsmann 1930 erfunden hat als Figur für Coke. In den USA glauben heute noch Großteil der Kinder, hier auch das eine oder andere, das gäbe den Weihnachtsmann und der Weihnachtsmann wäre ein Teil unseres weihnachtlichen Rituals. Und dementsprechend schreiben jedes Jahr Tausende von Kindern seit 1930 ihre Wünsche an den Weihnachtsmann, was sie sich vom Weihnachtsmann wünschen und schicken den ab. Diese Briefe, damit hatte man ein Problem bei Coke, die wusste man nicht, was macht man mit diesen Briefen. Also hat man sie gelagert in einem Art Museum der Weihnachtswünsche. Und jetzt hat man daraus eine Idee gemacht, dass man sagt, wir nehmen den Weihnachtsmann und er erfüllt mittlerweile alt gewordenen Menschen diese Kindheitsträume und bringt ihnen etwas nach Hause, was sie sich damals 1950 oder was gewünscht haben. Eine ganz nette Geschichte, aber eine Geschichte, die ich in einem 20 Sekunden so im klassischen Format praktisch nicht erzählen kann. Und das ist für mich ein weiteres Beispiel, wie eben auf einer Medienplattform Internet Kommunikation über Storytelling, anrührende, emotionale, warme Geschichten plötzlich erzählen kann und damit uns allen ganz neue Türen öffnet. Das heißt, ich komme zum Schluss, auch in der Werbung ist in Zukunft Content also King. Content, der einerseits relevant für die Marke ist, sonst hat kein Markenartikler Lust, ihn zu bezahlen. Der authentisch ist, sonst wird er nämlich im Netz zerrissen, auf Blogs und Foren etc. Und der vor allem unterhaltsam ist, weil sonst wird er erst gar nicht abgerufen. Und wenn Content also nicht nur in den Medien, sondern auch in der Werbung King ist, dann ist es vielleicht doch richtig, einmal einen Werber nach 25 Jahren auf den Medientagen einzuladen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Ehre und freue mich auf die Diskussion.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündung zu Ihrer Liebe.